Reingehört, ein Podcast der VRM. Fast jeden Tag wird in Deutschland ein Femizid begangen. Morde, bei denen Frauen oft von ihrem Partner oder Ex-Partner getötet werden, weil sie Frauen sind. Erst letzte Woche veröffentlichte das Bundeskriminalamt erstmals ein Lagebild spezifisch für Straftaten gegen Frauen. Egal ob Sexualdelikte, Gewalt oder Hass im Netz. Die Statistik verzeichnet in allen Bereichen einen Anstieg weiblicher Opfer. Im öffentlichen Diskurs sei laut dem BKA vielen nicht klar, welche Taten sich hinter dem Begriff Femizid verbergen. Deswegen soll es bei uns heute genau darum gehen. Daher hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Reingehört. Ich bin Ann-Kathrin Kocher, Volontärin der VRM und spreche heute mit der Mainzer Lokalredakteurin Vanessa Felix Arroya über den Begriff und die Berichterstattung darüber.
Hallo.
Du hast schon einige Artikel zu dem Thema geschrieben und den Begriff in diesen auch eingeordnet und Hintergründe erklärt. Daher danke, dass du heute bei uns bist. Im Vorfeld möchte ich gerne noch eine Triggerwarnung aussprechen, dass wir im Folgenden Gewalt an Frauen und Selbsttötungen thematisieren. Eine Übersicht an Hilfs- und Beratungsangeboten für Opfer von Gewalt und die Telefonseelsorge findet ihr in unseren Shownotes. Zu Beginn möchten wir den Begriff erst einmal definieren. Was versteht man eigentlich unter einem Femizid und warum wird er in Deutschland oft kontrovers diskutiert?
Das Problem mit dem Femizid ist, dass es eigentlich keine so richtige einheitliche Definition gibt und es ist auch kein Rechtsbegriff. Kurz gesagt, man versteht darunter die Tötung oder Ermordung einer Frau durch einen Mann wegen ihres Geschlechts, also weil sie eine Frau ist. Das Bundeskriminalamt schreibt jetzt in ihrer neuesten Studie, dass die Tatmotive von der Annahme geschlechtsbezogener Ungleichwertigkeit gegen Frauen geleitet sei. Die Motive der Täter reichen von allgemeinem Frauenhass, Dominanz- und Besitzdenken bis hin zu Macht und Kontrolle über Frauen. Den Begriff hat eine feministische Soziologin, sie heißt Diana Russell, 1976 eingeführt. Und sie wollte dabei herausstellen, dass die Mehrheit der Frauentötungen mit Machtdynamiken von Sexismus und Misogynie patriarchaler strukturierter Gesellschaften zusammenhängt. Das Ganze wird kontrovers diskutiert, weil es eben nicht von allen verwendet wird, also vor allem nicht von der Polizei. Und das liegt eben vor allem an dieser fehlenden Definition.
In einem deiner Artikel hast du auch erklärt, welche Begriffe im Zusammenhang mit solchen Vorfällen immer wieder genannt werden, zum Beispiel Liebes- oder Familientrauma oder Beziehungstat. Kannst du uns kurz erklären, worin sich die Begriffe unterscheiden und warum es wichtig ist, die Taten eben nicht so zu nennen?
Wenn heute solche Fälle passieren, dann liest man auch ganz schnell in den Medien von solchen Beziehungstaten oder eben Liebes- oder Familientraum oder sogar Tragödien. Wenn die Polizei heute von einer Beziehungstat spricht, dann meinen sie damit, dass das eine Tat ist zwischen Menschen oder dass diese Tat zwischen zwei Menschen oder mehreren Menschen stattfand, die in irgendeiner Form eine Beziehung zueinander hatten oder haben. Das Problem ist, Liebes- oder Familientraum, das sind Begriffe, die man generell oft in den Medien liest nach solchen Fällen. Damit will man vermutlich sagen, es gab einfach eine Tat zwischen Ex-Liebhabern oder Liebhabern oder ähnliches. Aber sie verharmlosen ganz klar diese Taten und verstecken eben, dass es sich dabei um ein strukturelles Problem handelt. Das sehen auch viele Experten so. Ich habe zum Beispiel damals in meiner Recherche mit einer Expertin gesprochen, die zu dem Thema Partnerschaftstötungen an Frauen forscht. Und wir als VRM zum Beispiel, wir achten schon sehr lange darauf, dass wir solche Begriffe nicht verwenden. Und ich als Journalistin und auch als Frau finde solche Begriffe ehrlich gesagt furchtbar. Ich habe das auch schon mal so in einem Kommentar kundgetan. Ich kann es nicht verstehen, wenn Medien mit solchen Schlagzeilen titeln, denn es verharmlost die Tat. Und es klingt auch ein wenig so, als würde das Opfer eine Mitschuld tragen. Und beziehungsweise das würde eben, sagen wir mal, wenn es zum Beispiel Liebesdrama oder so heißt, als würde das zum Thema Liebe oder Beziehung oder Familie irgendwie dazugehören. Aber so ist es nicht. Das ist eine Gewalttat bis hin zur Tötung oder Ermordung. Das ist nichts, was man so titeln sollte.
Du hast es ja eben schon gesagt, dass die Polizei das selber auch nicht verwendet. Denkst du, dass die Einführung des Begriffes in den rechtlichen Diskurs zu einem besseren Schutz von Frauen beziehungsweise auch einer anderen gesellschaftlichen Wahrnehmung der Fälle führen könnte, wenn also eben nicht mehr von Beziehungstat gesprochen wird?
Ja, also in Deutschland ist der Femizid ja aktuell weder ein Tatbestand im Strafgesetzbuch, noch wird er in der polizeilichen Kriminalstatistik erfasst. Das liegt im Prinzip einfach daran, dass es keine bundeseinheitliche Definition für den Begriff Femizid gibt. Das hat das BKA nochmal in ihrer neuesten Studie angebracht, dass man anhand der Daten aus den polizeilichen Kriminalstatistiken nur eine Annäherung an die tatsächlichen Fälle oder an die tatsächliche Anzahl der als Femizid bezeichneten Tötungen von Mädchen und Frauen schaffen kann, weil es ja eben halt keine klare Erfassung unter diesem Begriff gibt. Also ich denke ja, wenn der Begriff häufiger verwendet wird, also sei es von der Polizei, der Staatsanwaltschaft, den Gerichten, aber auch von den Medien und man sich dann auch mehr von diesen Begriffen verabschiedet wie Liebesdramen, Familientragödien oder sowas, desto mehr schärfen wir den Blick dafür und desto mehr wird auch klar, wie schlimm diese Taten eigentlich sind und was für strukturelle Probleme dahinter stecken. Und wenn man diesen Begriff eben halt auch in den rechtlichen Diskurs einführt, dann kann man natürlich eben das besser erfassen und auch dann eben dieses strukturelle Problem natürlich besser belegen. Aber ich glaube nicht, dass es alleine reicht, wenn wir jetzt diesen Begriff, sagen wir mal, ins Strafgesetzbuch einführen würden oder eben gänzlich in der Polizeikriminalstatistik einführen, dass dann alles getan ist. Auf gar keinen Fall. Es braucht auf jeden Fall mehr Aufklärung, es braucht auch mehr Anlaufstellen für Betroffene und es muss insgesamt einfach mehr thematisiert werden und die Sinne dafür geschärft werden.
Bevor wir uns mit dem Thema Berichterstattung über Femizide auseinandersetzen, würde ich gerne kurz zwei Fälle zusammenfassen, die sich in diesem Jahr in unserem Verbreitungsgebiet ereignet haben und ebenfalls als Femizide eingeordnet werden können. Das verdeutlicht auch irgendwie nochmal, dass es sich hierbei nicht nur um eine Statistik handelt, die irgendwie schwer greifbar ist, sondern die Fälle halt wirklich vor der eigenen Haustür passieren. Am Abend des 15. Januars hat ein 48-jähriger Mann in einem Aldi-Markt in Mörfelden-Walldorf eine 38-jährige Mitarbeiterin des Discounters erschossen. Anschließend hat er sich selbst das Leben genommen. Die Staatsanwaltschaft erklärte daraufhin, dass Täter und Opfer rund 1,5 Jahre liiert gewesen waren und sich ein halbes Jahr vor der Tat getrennt haben sollen. Daher schließt sie nicht aus, dass die gescheiterte Beziehung beim Motiv eine wesentliche Rolle gespielt haben könnte. Aus dem Umfeld des Opfers hieß es, dass sich die 38-Jährige nach der Trennung von ihrem Ex-Partner bedroht gefühlt haben soll. Ein anderer Fall ereignete sich am 19. Juli. Da griff ein 30-jähriger Mann seine 26-jährige Ehefrau in einem Hotelzimmer des Mainzer H2 Hotels an und fügte ihr tödliche Stich- und Schnittverletzungen zu. Die Frau konnte sich kurzzeitig in den Flur retten, wurde dort jedoch weiter attackiert und verblutete infolge ihrer schweren Verletzungen. Der Mann fügte sich anschließend selbst eine tödliche Halsverletzung zu und starb vor Ort trotz Reanimationsversuchen. Die Frau hatte erst wenige Tage als Zimmermädchen im Hotel gearbeitet und war aus Moldau nach Deutschland gekommen. Ihr Ehemann soll kurz nach ihr eingereist sein. Die Ehe war offenbar von Gewalt geprägt und das Paar stand laut moldauischen Berichten zufolge kurz vor der Scheidung. Wenn ihr mehr zu den Fällen wissen möchtet, schaut gerne in unsere Shownotes rein. Da findet ihr zahlreiche Links zu unserer Berichterstattung. Du selbst bist ja auch ein Teil der Berichterstattung gewesen, denn du hast zu beiden Taten auch Artikel geschrieben. Wie gehst du als Journalistin und eben auch als Frau an solche sensiblen Themen heran?
Es gibt in solchen Fällen auf jeden Fall keinen so 100% richtigen und gleichen Weg. Man muss dazu sagen, bei dem Fall in Mörfelden-Walldorf war ich nicht von Anfang an involviert. Das waren eher die Kollegen in Südhessen. Ich habe eher von dem Fall sowohl in unseren als auch in anderen Medien gelesen. Und in anderen Medien ist mir eben extrem aufgefallen, wie schnell wieder die Worte Liebesdrama oder Beziehungstat gefallen sind. Und deshalb wollte ich auch mal eine Expertin oder einen Experten dazu hören, warum diese Begriffe, also ihrer Ansicht nach, unangebracht sind. Und bei dem Fall in Mainz war ich von Anfang an involviert. Da war das aber damals, als das stattgefunden hat, war einfach noch super viel unklar, als ich damals zu diesem Hotel gekommen bin und der Einsatz quasi noch lief. Ich glaube, es braucht in diesen Fällen immer eine gewisse professionelle Distanz. Das heißt, ich versuche immer diese Fälle in dem Moment so ein bisschen aus so einer Art Vogelperspektive oder Beobachterperspektive zu sehen, dass ich sie nicht direkt emotional an mich heranlasse. Gleichzeitig ist es super wichtig, dass wir ein gewisses Maß dieser Emotionalität zulassen, damit wir es immer noch schaffen, sensibel zu agieren. Weil man weiß ja nicht, gibt es vielleicht noch Hinterbliebene oder könnten wir durch unsere Berichterstattung andere Menschen irgendwie triggern? Das kann ja auch passieren. Ganz wichtig ist es da für mich auch immer mit offiziellen Quellen zu sprechen, also zum Beispiel mit der Polizei oder der Staatsanwaltschaft oder eben halt auch Expertenmeinungen anzuhören. Und am Ende des Tages ist es auch am allerwichtigsten, in den Redaktionen darüber zu sprechen und sich darüber auszutauschen. Und gerade wenn so ein Fall wie jetzt zum Beispiel da bei dem Hotel in Mainz, wo man vielleicht dann auch nur wenige Meter entfernt von dem Tatort war, dass man darüber reflektiert, spricht und auch einfach so ein bisschen diese Last teilt, damit man damit besser umgehen kann. Und ja, ich glaube, die Distanz ist einfach immer sehr wichtig und eben trotzdem sehr sensibel zu bleiben.
Was waren denn bei der Berichterstattung für dich die größten Herausforderungen bei den beiden Fällen?
Bei dem Fall in Mörfelden-Walldorf war ich ja nicht von Anfang an beteiligt. Trotzdem ist es in beiden Fällen so, dass man ja nicht von Anfang an die genauen Hintergründe kennt. Viele Sachen sind noch offen. Man weiß nicht genau, was vorgefallen ist, in welchem Zusammenhang Täter und Opfer standen. Und ich finde, es ist immer sehr schwer, wenn man dann mehr und mehr über die Hintergründe erfährt, das dann nicht zu nah an sich ranzulassen. Gerade in dem Fall in Mainz war es so, dass wir uns ja im Laufe der Recherche auch mal die moldauische Berichterstattung über den Fall angeschaut haben. Und dort wurde ganz anders über den Fall gesprochen oder berichtet als hier. Dort waren sowohl Name als auch Bilder veröffentlicht worden, sowohl von Täter als auch Opfer und auch Hintergründe zur Familie öffentlich. Das heißt, wir hatten wirklich mal auch dann Bilder vor Augen, Personen vor Augen. Das macht die ganze Geschichte halt noch ein bisschen emotionaler. Und da mussten wir aufpassen, dass wir einfach unseren Abstand wahren. Ja, und gleichzeitig hatten wir das öffentliche Interesse. Die Leute wollten wissen, wer waren diese Personen? Wie ist es zu dieser Tötung gekommen? Und standen die in irgendeiner Beziehung? Und diese Fragen konnten wir oder wollten wir ja natürlich auch irgendwie in gewissermaßen beantworten, aber gleichzeitig pietätvoll damit umgehen und eben nicht wie dort irgendwie Bilder veröffentlichen oder Namen veröffentlichen. Das machen wir einfach nicht. Da so ein bisschen das Gleichgewicht zu wahren, das war schon schwer.
Du hast jetzt ja viel über die inhaltlichen Sachen gesprochen, die wichtig sind. Was ist denn generell bei der Berichterstattung darüber hinaus auch noch wichtig?
Für mich gehört bei solchen Fällen, die auch einen Suizid beinhalten, denn in beiden Fällen hat sich ja der Täter suizidiert, zwingend unsere redaktionelle Anmerkung zur Selbsttötung dazu. Genauso, dass wir Anlaufstellen bieten bzw. aufzählen. Und auch als wir im Januar über den Fall in Mörfelden-Walldorf berichtet haben, haben wir kurz danach einen Text veröffentlicht, wie man Femizide verhindern und Gefahren erkennen kann. Und das finde ich ganz wichtig, denn oft wird ja über das Thema gesprochen, gerade wenn Fälle waren. Aber dann geht manchmal so ein bisschen unter, wie kann man denn sowas verhindern und wie gibt es vielleicht Anzeichen. Und das Ganze einzuordnen ist, denke ich, sehr wichtig. Und vor allen Dingen auch einzuordnen, wie viele solcher Fälle es gibt. Weil ich habe manchmal das Gefühl, dass es dann doch irgendwie wieder so ein bisschen in Vergessenheit gerät, dass die Fälle eben so häufig passieren. Also das BKA hat ja jetzt auch in ihrer neuesten Studie veröffentlicht, dass 938 Mädchen und Frauen Opfer eines versuchten oder vollendeten Femizids wurden, also 2023. Das sind ja mehr als 2 Opfer pro Tag und die Zahl ist ja auch wieder gestiegen. Also das ist einfach etwas, was man einordnen muss, damit auch wieder klar wird, das sind keine Einzelfälle, sondern das ist auch ein strukturelles Problem.
Du hattest es ja vorhin auch schon erwähnt, dass die Verwendung des Begriffs ja immer noch kontrovers diskutiert wird. Daher würde es mich persönlich noch interessieren, ob du in Bezug auf deine Artikel über Femizide auch Reaktionen vielleicht aus deinem eigenen Umfeld oder auch aus unserer Leserschaft erhalten hast.
Bei Kriminalitätsthemen ist das Interesse der Menschen natürlich immer sehr groß. Also das war ja auch der Punkt öffentliches Interesse. Man fragt sich immer, was ist passiert, warum ist es passiert und was ist bekannt. Und gerade bei dem Fall in Mainz haben wir gemerkt, wie sehr die Menschen der Fall interessiert. Das haben wir auch in Zuschriften gesehen, auch in Reaktionen auf unsere Artikel auf Social Media. Als es jetzt konkret um die Femizide ging und die Begrifflichkeit, habe ich tatsächlich auch Zuschriften bekommen, in denen sich Menschen bedankt haben, dass wir darüber berichten und erklären, warum der Begriff wichtig ist. Ja, und auch aus meinem persönlichen Umfeld habe ich die Rückmeldung bekommen, dass sie es gut fanden, dass wir auch darüber berichtet haben, wie man eben die Gefahren erkennt für Femizide oder generell Gewalt gegen Frauen und wie man das vielleicht auch verhindern kann.
Ja, das passt jetzt auch ganz gut zu meiner nächsten Frage, denn ich wollte jetzt zum Schluss nochmal auf das Lagebild des BKAs zurückkommen. Das ist auch bei uns in den Shownotes verlinkt. Die Statistik zeigt auf, dass die Zahl der Femizide im vergangenen Jahr um 1% gestiegen ist. Du hattest ja eben auch die Summe der Fälle genannt, die unter Femiziden einzuordnen sind. Davon kam es in 578 Fällen zu einer versuchten Tötung. 360 Mädchen und Frauen wurden Opfer vollendeter Taten. Der Anteil an weiblichen Opfern, die im Zusammenhang mit partnerschaftlichen Beziehungen Opfer von Tötungsdelikten wurden, liegt bei rund 81%. Das BKA appelliert hierzu, dass es, Zitat, Aufklärungs-, Abgrenzungs- und Forschungsbedarf gebe. Am 25. November, der jetzt am Montag war, machen die Vereinten Nationen jährlich mit dem Internationalen Tag zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen weltweit auf den Missstand aufmerksam. Daher möchte ich dich zum Abschluss noch fragen, was denn deine Einschätzung ist, wie Femizide verhindert und Gefahren erkannt werden können und vielleicht auch, welche Rolle die Medien dabei spielen.
Ich würde mich natürlich den Forderungen oder den Empfehlungen des BKAs nur anschließen. Also es braucht Aufklärung, es braucht Präventionsarbeit, um vor allen Dingen auch potenzielle Gewalttäter zu erreichen, am besten schon im frühen Alter. Natürlich ist auch wieder der Punkt, patriarchale Strukturen zu durchbrechen, auch von Anfang an. Und es ist ganz wichtig, dass wir diese Anzeichen erkennen und eingreifen. Natürlich lässt sich das immer in der Rückschau leicht sagen, aber auch wenn man im Umfeld sowas mitbekommt, dann ist es auch wichtig, dass man die Anzeichen erkennt und gegebenenfalls eingreift. Das kann ja ganz noch, sage ich mal, harmlos anfangen mit Kontrolle. Dann vielleicht kommt Drohung dazu, Erniedrigung, psychische Gewalt und dann steigert es sich vielleicht in körperliche und sexuelle Gewalt. Und das ist eben wichtig, das zu erkennen und einzugreifen, auch für das Umfeld. Und es ist auch ein ganz wichtiger Punkt, dass wir genug Hilfsangebote haben und die gegebenenfalls auch ausbauen, weil ganz oft scheitert es eben daran, dass es nicht genug Plätze in Frauenhäusern gibt oder diese überfüllt sind. Ich habe damals bei meiner Recherche beim Bundesverband Frauenberatungsstellen und Frauennotrufe nachgelesen und für sie ist es wichtig, dass es eine systematische und interdisziplinäre Zusammenarbeit verschiedener Institutionen gibt, damit eben halt auch solche Hochrisikofälle erkannt werden können und man Maßnahmen zum Schutz treffen kann. Denn damit könnte man das Risiko verringern, dass Menschen Gewalt erleben. Und vor allen Dingen braucht es auch Leitlinien, damit eben diese Anlaufstellen auch wissen, wie bewerten wir denn jetzt dieses Gewaltrisiko? Wie müssen wir als Institutionen dann mit solchen Risikofällen umgehen? Und bei einer akuten Gefahr muss eben sofort Hilfe her. Das heißt, es braucht Schutzunterkünfte und die müssen dann eben auch besser finanziert und ausgebaut werden.
Vielen Dank, dass du heute bei uns zu Gast warst und uns einen Einblick in den Begriff Femizid und die Berichterstattung darüber gegeben hast. Passt auf euch auf. Tschüss und bis bald.
Tschüss.
Reingehört ist eine Produktion der VRM von Allgemeiner Zeitung, Wiesbadener Kurier, Echo Online und mittelhessen.de. Redaktion und Produktion die VolontärInnen der VRM. Ihr erreicht uns per Mail an audio@vrm.de.